Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie.
Einen schönen guten Tag, Franziska, da sind wir wieder zusammen. Los geht's. Ich habe mir im Vorhinein, als wir uns heute getroffen haben, habe ich mich gefragt, was haben wir eigentlich für eine gemeinsame Geschichte und was hat eigentlich dazu geführt, dass wir jetzt diesen Podcast miteinander machen wollen? Das ist ein langer Weg gewesen, ne?
Ja, ein langer Weg, der aber ja gar nicht zwischen uns so intensiv war, denn wir haben uns, glaube ich, kennengelernt, das ist ungefähr, weiß ich gar nicht genau, 12 Jahre her oder 10, 12 Jahre, irgend sowas in dem Dreh. Und dazwischen haben wir uns ja ganz, ganz viele Jahre gar nicht mehr gesehen. Ne?
Genau, da habe ich gedacht, als du mich kontaktierst, habe ich gedacht, wer ist denn Franziska Hilmer? Den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört.
Hm. Genau. Ja, ich war mal bei dir. Ich weiß gar nicht mehr, wodurch ich zu dir gekommen bin, ob mir irgendjemand von dir erzählt hat. Jedenfalls auf meinem damals wirklich langen und beschwerlichen Weg von Heiler zu Heiler, von Arzt zu Arzt mit meinem chronisch kranken Sohn, bin ich mal bei dir gelandet als Heilpraktikerin in der Praxis. Und damals, muss ich sagen, hast du mich sehr beeindruckt. Mhm. Das war besonders und ich glaube auch für meinen Sohn besonders, weil du hast ja so eine bildhafte Art oft zu kommunizieren, dass du so wunderbare Bilder findest für bestimmte Dinge. Und die Erkrankung ist jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, was es für eine ist, sondern einfach du hast ein Bild gegeben, dass er im Grunde genommen der Heerführer sozusagen seines eigenen Systems ist und dass da ganz viele Soldaten hinter ihm sind, die eigentlich auf seine Anordnung hin sich verhalten und arbeiten. Und hast ihm eben deutlich gemacht, die machen einfach, was sie wollen. Genau. Ob ihm das mal aufgefallen ist.
Genau.
Ne? Die machen einfach, also die sind da komplett, wie nennt man das noch? Also die desertieren zwar noch nicht, aber das kommt auch bald, dass sie überhaupt ganz weg sind. Und nicht nur, dass sie machen, was sie wollen, sondern sie gehen auch noch gegen ihn persönlich.
Ich habe mich halt nach der Krankheit meiner Tochter, habe ich mich sehr verlegt auf das ganze Blutsystem, Blut und Immunologie.
Ah ja.
Und dann habe ich festgestellt, also ich habe mich da so reingearbeitet, ich habe so gerne mit Blut gearbeitet, unglaublich gerne. Ich habe auch unheimlich, ich habe geliebt, Eigenblutinjektionen zu machen und so weiter. Also das fand ich sehr schön. Und mittlerweile bin ich der Meinung manchmal, dass ich denke, Blut ist überhaupt keine Substanz, das ist eine philosophische
Welt. Das ist was
Welt.
Geistiges.
Das ist eine geistige Dimension. Die machen das ganze Blut, das ganze Zellsystem, was wir haben, von 120 Billionen Zellen, unfassbar viel, macht das nur wegen mir.
Ja, ich finde ja das Bild so schön, dass ich lebt im Blut.
Ja.
Das ist etwas, was mich schon viele, viele, viele Jahre ganz tief begleitet. Das so anzuschauen, dass mein Ich, also mein, das ist ja das Hochgeistigste, was ich sozusagen habe, dass die Verbindung zu meinem physischen Leib darüber übers Blut geht sozusagen.
Und das könnte der Schritt sein, wie man im Grunde genommen tatsächlich auch zu Hüben und Drüben kommen kann, denn das ist doch ein unglaublich großes Wunder, wenn ich eines Tages meinen Platz verlasse. Wenn ich meinen Platz verlasse, dann würde die erste allgemeine Verunsicherung sagen, nach 3 Tagen fängt jeder an zu safteln.
Mhm.
Das heißt, nach 3 Tagen, da ist irgendeine Kraft weg, die 120 Richtig. Billionen Zellen zusammenhält. Was ist das denn? Und die machen das nur wegen mir. Die können das nicht, mein ganzes System von 120 Billionen Zellen kann es noch nicht mal ertragen, wenn ein ganz winzig kleiner Buchensplitter im Finger steckt.
Mhm.
Die drehen alle hohl. Weil das bin nicht ich. Das finde ich ein unfassbares Wunder. Ganz toll.
Na, und tatsächlich sind ja diese 3 Tage deswegen auch so wichtig.
Ja.
Das ist ja für mich das sozusagen die Essenz meiner Arbeit als Bestatterin, dass ich das so unglaublich entscheidend finde, ob ein Mensch diesen Raum und diese Zeit noch bekommt.
Genau.
Das und was sich da noch ereignen kann.
Und ich habe ein bisschen unsere Gesellschaft, wie wir momentan drauf sind, ein bisschen im Verdacht, dass sie das eigentlich will, dass die 3 Tage nicht da sind.
Ja, dass sie
es will. Weil da passiert auch was.
Das könnte sogar sein. Also diese Vermutung finde ich gar nicht so. Die ist ja gefährlich, aber ich finde sie gar nicht so falsch. Andererseits erlebe ich immer wieder, wenn ich sie mir beziehungsweise den Angehörigen nehme, diese Zeit, also sie sozusagen einfordere, indem ich zum Beispiel einfach gerne auch Angehörigen sage, geht doch mal da jetzt ins Personalzimmer, zum Beispiel im Heim, nicht? Und nicht fragen, sondern sagt einfach, wir möchten, dass unser Papa hier jetzt noch die nächsten 2 Tage mindestens liegen darf. Und dann sind die ja sofort so ein bisschen, also ein bisschen zu empört manchmal und schreien und sagen, nein, nein, das Zimmer wird ja jetzt sofort wieder vermietet und so. Aber ich sage dann immer, mein Gott, ihr habt das Zimmer gemietet und so schnell, früher sagte man immer, schießen die Preußen nicht, aber so schnell kann das alles gar nicht gehen. Und dann, das ist das Entscheidende, wenn es dann umgesetzt wird, dann sind sie oft richtig geflasht davon, wenn sie dann ins Zimmer kommen und sehen, wie schön der Verstorbene da aufgebahrt ist. Und das ist ja nicht nur ein äußerer Vorgang, dass es jetzt, dass er schön gemacht ist, dass das ganze Pflegezimmer in einen schönen Raum verwandelt ist, sondern es ist ja seelisch-geistig tatsächlich, ereignet sich ja in diesem Raum etwas. Und das nehmen die ja wahr, ohne das aber genau lesen zu können. Aber sind dann immer wirklich, also regelrecht geflasht und sagen, das ist ja schön. Ich kriege manchmal selbst wirklich sogar Ärzte, die den Tod feststellen, haben mich schon angerufen danach und haben mir per Telefon oder per Mail zu verstehen gegeben, das war ja besonders, das hätten sie da sonst noch nie gesehen im Heim. Was ist das denn Schönes?
Ja, da passiert nämlich sowas ganz Besonderes. Ich bin irgendwann mal gewesen hier in der, auf der Reeperbahn, Panoptikum. Und dann bin ich da reingegangen und dann stand da ein Mann, den kannte ich. Der war kleiner, als ich dachte. Mhm. Wer ist denn das?
Das sind so Wachsfiguren, oder? Mhm.
Genau, Wachsfigurenkabinett. Wer ist denn das? Den kenne ich irgendwoher. Ach ja, das ist Gerhard Schröder.
Mhm.
Kleiner als ich dachte.
Der wirkt so groß, ne?
Der wirkt so groß, aber er ist kleiner als ich dachte. Also auf jeden Fall habe ich ihn angeguckt, das ist Gerhard Schröder. Dann habe ich ein bisschen weggeguckt und habe gedacht, das ist nicht Gerhard Schröder. Dann habe ich ihn wieder angeguckt. Doch, das ist Gerhard Schröder. Bis ich zu diesem Hin und Her bin ich dann dabei gelandet, ach so, das soll Gerhard Schröder sein.
Mhm.
Und das ist nämlich genau das, was passiert, wenn die 3 Tage erlebt werden.
Mhm.
Ich habe neulich eine Begleitung gemacht, ein Großvater starb und die Enkelin, also mit Aufbahrung und allem Möglichen und so weiter und Aussegnung, dann habe ich diese 10-jährige Enkelin, wollte nicht mit in den Aufbahrungsraum. Dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, wir machen das mal folgendermaßen. Wir machen die Tür einen kleinen Spalt auf und du luscherst einmal um die Ecke. Und wenn du nicht möchtest, bleibst du draußen. Das finden wir eine andere Möglichkeit und so, aber mal gucken. Und dann hat sie einen kleinen Blick reingetan, stößt die Tür auf und hüpft rein und sagt, der sieht ja aus wie eine Strohpuppe.
Hm.
Das fand ich begeisterungswürdig. Und das ist etwas ganz Besonderes, Mysteriöses, was auftaucht, aber dazu müssen wir den Tod zulassen, dazu müssen wir uns Zeit nehmen und dazu brauchen wir die 3 Tage. Schön, ne?
Ja, und was ich wirklich immer ganz wichtig finde, ist, wir dürfen nicht einen Verstorbenen zur Schau stellen wollen.
Ja.
Weil das ist, was man bei so konservativeren Bestattern häufig mal so erleben kann oder was viele Menschen in ihrem Laufe ihres Lebens auch erlebt haben. Auch früher wurde das erlebt, dass ihnen das Angst gemacht hat. Dass sie den Verstorbenen da haben liegen sehen und der lag da so steif. Ja, es war eine Zurschaustellung. Es waren nicht die richtigen Gedanken dabei gedacht worden. Und das ist für mich entscheidend, ob ich einen Verstorbenen liebevoll aufbahre in dem Bewusstsein, da ereignet sich jetzt etwas. Also ich helfe dabei, ja, dass sich das ereignen darf. Oder ob ich einfach nur sage, ja, der ist ja tot, ja, und den mache ich jetzt hier nochmal zurecht und dann können die alle nochmal kommen und nochmal gucken, ne? Aha, das war er. Weil damit, wenn ich so äußerlich an die Sache rangehe, dann bediene ich eigentlich genau diese Reaktion vieler Menschen, die ich sehr gut verstehen kann, dass sie sagen, nein, nein, sie wollen lieber ihren Verstorbenen so in Erinnerung behalten, wie er zu Lebzeiten war. weil das kann man sich dann wirklich sparen.
Ja, vor allem kommt dabei raus, dass du auf den Friedhof gehst und dann das Grab fotografierst und sagst, da liegt jetzt mein Vater.
Genau.
Ist ja entsetzlich.
Das ist ja für uns alle so ein bisschen, da bin selbst ich manchmal nicht ganz frei von, dass ich mich auch schon mal ertappe bei einer Beisetzung oder so, dass ich dann immer so nach unten spreche, da wo die Urne steht. Ne? Ja. Und dann aber plötzlich, klar, ne, dann gucke ich wieder und dann mache ich nochmal deutlicher, es gibt hier jetzt nicht mehr unten und oben. Ne? Er ist ja weder hier in der Asche zu finden, noch ist der Himmel unbedingt oben, sondern die geistige Welt ist einfach auf der anderen Seite, nicht? Da kommen wir wieder auf meinen schönen Unternehmensnamen. Ja. Deswegen freue ich mich so über dieses Seitenwechsel, weil ich immer das Gefühl habe, wir wechseln die Seite.
Genau. Hüben und drüben halt, ne?
Richtig, wir gehen von hüben nach drüben.
Ja.
Ne? Und wenn wir drüben sind, dann gehe ich persönlich unbedingt davon aus, dass wir die Verbindung zu hüben sozusagen, zu denen, die ja noch auf der Erde weiterleben, dass die auch durchaus noch weiter bestehen kann. Ne? Und die Frage ist für mich immer, und das hoffe ich, dass uns das auch in der Zukunft in anderen Folgen, die wir senden, noch beschäftigen kann. Wie macht man das? Also wie hält man diesen Kontakt eigentlich?
Ja, ich habe immer den, wie so einem Telefongespräch, habe ich immer so den Satz im Hinterkopf, dann kriege ich einen Ohrwurm. Ihre Verbindung wird gehalten.
Richtig. Ihre Verbindung genau. wird gehalten. Meine Kollegin in Berlin, Bestatterin, die spricht immer von einem goldenen Handy.
Das goldene Handy, schön.
Ja.
Schöne Idee. Schön. Jetzt sind wir total abgekommen von dem, wieso wir uns zusammengefunden haben, ne?
Genau, aber eigentlich, also ich glaube, dass der Dialog, den wir jetzt hatten, ja eigentlich schon für sich spricht, ne? Dass wir uns da tatsächlich an dieser Schwelle irgendwie treffen. Denn es war ja jetzt so, dass wir, wann war das? Im Sommer, ne? Habe ich dich, glaube ich, über diese... diese Tubus-Geschichte sind wir zusammengekommen.
Ja, über die Tubus-Geschichte. Das wird noch eine Geschichte für der nächsten Art werden, ne?
Unbedingt.
Da werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen.
Unbedingt.
Weil auch das ist ein Ausdruck eines gesellschaftlichen Zustandes.
Hm. Da hast du doch so einen Rundbrief verfasst, ja, ne? Da sprechen wir nochmal gesondert drüber, aber nur mal so kurz jetzt, ne? Weil witzigerweise, du hast es mit deiner Tante erlebt und ich habe es mit einer Dame erlebt, die ich auch zu Lebzeiten doch einige Jahre kannte, bevor sie gestorben ist. Und die ist dann auch am Schluss versucht, sie wiederzubeleben. Und dann lag die da auf dem Fußboden mit dem Tubus im Mund. Und ich kam rein und habe gesagt, den nehmen wir hier jetzt mal als erstes raus. Und haben alle gesagt, stopp, ja, das dürfe ich nicht. Die müsse hier jetzt so liegen bleiben. Und dann lag die da stundenlang mit diesem Tubus im Mund. Und niemand durfte ran. Und wenn ein Mensch einmal gesehen hat, was es bedeutet, wenn da so ein Tubus in der Kehle steckt, im Mund, das ist wirklich, also das Entwürdigendste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Wo sich im Grunde genommen die Sache umdreht. Ja, man, eigentlich wollte man was Gutes tun. Ne? Das war ja, ist ja immer der Versuch, dass alle immer wiederbelebt werden sollen und wollen. Und gleichzeitig aber dann, wenn dann doch der Übergang stattfindet, das nicht rechtzeitig, ne? Was spricht dagegen, das sofort zu entfernen?
Also wir werden noch eine der nächsten Gespräche, was wir miteinander führen, da geht es nämlich um die Totenversorgung.
Ja.
Und die Totenversorgung ist nicht geregelt in diesem Land, in dem sonst alles geregelt
Darüber
ist.
Darüber müssen wir unbedingt sprechen.
Müssen wir ganz auf jeden Fall
unbedingt
drüber sprechen. Das werden wir machen.
Genau.
Aber jetzt keinen Schreck kriegen. Ja, kein Schreck kriegen mit dem, was wir jetzt eben gesagt haben, denn wir sehen uns nächsten Sonntag bald wieder, ne?
Nächsten Sonntag?
Nächsten Sonntag.
Ja, wir machen das jetzt immer sonntags, ne?
Das ist immer wieder sonntags.
Immer wieder sonntags. Ja. Also über die Tubus-Geschichte nur noch ganz kurz haben wir uns jetzt wieder getroffen, nur ich würde das gerne noch mal einmal zum Ende bringen. Und dann sind wir eigentlich beim Kaffeetrinken ins Gespräch gekommen. Wir haben uns eigentlich wieder kennengelernt, nicht? Von damals wiedergesehen und dann haben wir gemerkt, wie unser Gespräch unheimlich schön floss.
Ja.
Da war einfach, irgendwie ist da ein Funke zwischen uns, ne? Wir haben einfach eine Wellenlänge. Und ja nicht nur eine Wellenlänge, sondern ich glaube, dass wir beide Räume zur Verfügung haben, die wir begehen können. Also wo, ne, wo man sich irgendwie auskennt gegenseitig. So kommt es mir so ein bisschen vor. Und wenn das so schön fließt und so, und dann hast du plötzlich, ne, ich habe dir dann erzählt von meinem Unternehmen und dass ich jetzt einen Podcast plane und so, und dann kamen wir.
Und dann hast du mich gefragt, ob ich nicht mitmachen will.
Habe ich dich gefragt? Ich dachte, du hast, nee, ich habe dir gesagt, du bist viel zu wenig in der Öffentlichkeit, oder wie nennt man das hier, online, du bist da viel zu wenig zu finden. Da gibt's viel zu wenig von dir. Und so kam das, dass dann die Idee war, ja Mensch, ist doch super, machen wir das zusammen.
Machen wir, ne?
Ja, machen wir. Schön, bis nächsten Sonntag.
Bis nächsten Sonntag. Tschüss.
Tschüss.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.